Also, das ist Markus 10, Vers 35 bis 45. Da heißt es, es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder zu Linken, zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereit ist. Und als die 10 es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ihr Lieben, das ist ja eine sehr bekannte Stelle und ich denke, dass ich zwei Dinge, die in diesem Text so ein bisschen thematisiert werden, herausgreifen möchte, sind zwei Themen, die da, mit denen wir hier konfrontiert werden und die für uns auch von großer Bedeutung sind. Das eine ist das Thema, es sagt etwas über das Thema Gebet. Das andere ist das Thema des Dienens. Lasst mich dazu ein bisschen etwas sagen aufgrund dieses Textes. Es ist hier eine Situation geschildert, wo zwei Apostel, zwei Jünger, Jakobus und Johannes, sind Brüder, die zu Jesus kommen und die eine Bitte an ihn richten. Und diese Bitte, die sie an ihn richten, die ist vielsagend. Sehr vielsagend. Eine Bitte an Jesus, das ist Gebet. Und sie fangen diese Bitte so an, indem sie sagen, Lehrer, wir wollen, dass du tust, um was wir dich bitten. Das ist eine gute Einleitung, ja? Sie sagen nicht gleich, worum sie ihn bitten. Es ist nicht thematisiert gleich, was sie eigentlich wollen. Sie sagen einfach einmal, Herr, wir möchten gerne, dass du genau das tust, worum wir dich bitten. Also das heißt, Herr, sage gleich im Vorhinein, bevor wir überhaupt etwas sagen oder einen Inhalt ausdrücken, sag gleich ja. Ich nenne das ein vereinnahmendes Gebet. Und ihr Lieben, das ist etwas Typisches. Wir sagen es vielleicht nicht so, wie die Jünger es hier tun, aber dahinter steckt ja diese Haltung. Herr, ich will, dass du tust, was ich will. Das ist in vielen Formen kommt das in uns vor. Jeder von uns kennt das. Manchmal ist uns nicht einmal bewusst, dass wir so eine Haltung haben und so zu Jesus kommen. Mit unseren Bittgebeten, viele dieser Bittgebete oder manche sind aus einer Haltung heraus geboren, die etwas von dem ausdrückt, was hier drastisch ausgedrückt wird. So drastisch sagen wir ja nicht, ja? Trauen wir uns ja gar nicht. Aber im Hintergrund ist es doch eine Art von Bittgebeten, wo wir uns dessen oft gar nicht bewusst sind, dass wir gerne Jesus zum Handlanger machen wollen unserer Wünsche. Das sind Gebete, diese vereinnahmende Gebete, wo mein Wunsch, mein Bedürfnis und das, was ich auf dem Herzen habe, im Mittelpunkt steht. Und ich möchte Jesus bitten, dass er diesen meinen Wunsch, dieses mein Bedürfnis, dass er das befriedigt mit seiner Antwort, mit seinem Wirken. Es ist also das Gebet, das, wo ich im Mittelpunkt stehe. Das ist sehr bekannt. Und manchmal wissen wir es gar nicht, dass wir so beten, dass wir sozusagen ausgehen, sehr schnell, da müssen wir gar nicht uns etwas überlegen, sondern das ist einfach in uns drinnen, dass wir ausgehen von mir. Also ich will etwas. Und das trage ich jetzt Jesus vor und ich hoffe von Herzen, dass er das erfüllt oder erwarte auch, dass er das erfüllt. Nun, dass wir Gott oft gerne zu einem Erfüllungsgehilfen unserer Wünsche machen, ist eine Sache, die eine Haltung in unserem Herzen ist. Und da will der Herr etwas hineinleuchten. Und da braucht es wirklich ein Licht vom Heiligen Geist, ob wir auch so vereinnahmend oft beten und in dieser Weise dem Herrn begegnen. Nun, ich möchte dazu noch etwas sagen. Wenn wir manche Aussagen Jesu lesen über das Bittgebet, dann bekommt man ja beinahe den Eindruck, dass er es wirklich so meint, dass wir so beten können, wie die Jünger hier gebetet haben. Bittet, so wird euch gegeben. Einfach so. Bittet, so wird euch gegeben. Was immer ihr beten werdet, sagt Jesus, das will ich erfüllen. Was immer bittet werden im Glauben, das werde ich erfüllen. Wenn man diese Sätze liest, kommt man sehr leicht zu diesem Gedanken. Ja, ich kann ja sozusagen in meinem Bittgebet ausdrücken, was ich will. Das Bittgebet ist fast so wie ein Blankoscheck, den Gott schon vorher unterschrieben hat, wo noch nichts eingesetzt ist, aber er hat schon unterschrieben und ich kann jetzt einsetzen, was ich will. Und er wird es erfüllen. Ihr Lieben, das ist wirklich so, dass das oft so auch empfunden wird und manchmal sogar auch gelehrt wird. Nun, wenn Jesus solche Aussagen macht, dann ist es natürlich wichtig, als gute Bibelleser wissen wir das, dass wir Aussagen, die Jesus tut, dort immer in einem Zusammenhang stellen mit anderen Aussagen, die er gesagt hat. Jesus hat ja nicht nur diese Sachen, also diese Sätze, die ich gerade zitiert habe, gesagt zum Bittgebet, sondern er hat das ja noch in anderer Form auch gesagt und dieses wirft dann ein Licht auf diese Sätze, die ich gerade gesagt habe. Zum Beispiel in Johannes 15, da redet Gott auch von dem, Jesus auch von dem Bitten und er fängt so an. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Merkt ihr, das ist ein ganz anderer Zusammenhang. Der zweite Satz ist genau gleich mit dem, was Jesus schon vorher in anderen Zusammenhängen gesagt hatte, bittet, so wird euch gegeben. Ja, aber davor steht etwas, was das Bitten nun einen Rahmen stellt, ja geradezu eine Bedingung stellt. Das heißt, Jesus sagt, wenn wir ganz, ganz nahe mit ihm zusammen sind, wenn ihr in mir bleibt, wenn wir in einer großen, tiefen Harmonie miteinander leben, und wenn meine Worte, sagt Jesus, in euch bleiben, also wenn ihr geprägt seid von meinen Worten und wenn ihr euch prägen lasst von meinem Willen, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Das heißt, dann werdet ihr nicht etwas bitten, was nicht mein Wille ist. Und genau das sagt Jesus ja auch an anderer Stelle. Was ihr bitten werdet, in meinem Namen, sagt er dann dazu. Das heißt, in Übereinstimmung mit mir, dann werde ich es erfüllen. Das heißt, wenn es nicht in Übereinstimmung ist mit seinem Willen, wird er es nicht erfüllen. Es ist nicht ein Blankoscheck. Das Bittgebet im Sinne von dem, was Jesus hier ausdrückt, ist nicht einfach ein Blankoscheck, wo wir einsetzen können, was wir wollen. Im ersten Johannesbrief gibt es ein Wort, wo es heißt, er wird uns erhören, wenn wir nach seinem Willen bitten. Genau so wörtlich steht es dort. Also die Erhörung unserer Bitten ist gerichtet daran, dass wir auch wirklich in Übereinstimmung uns bewegen mit seinem Willen und mit dem, was ihm auf dem Herzen ist. Und nun, das ist wichtig. Das müssen wir lernen. Darum ist es so wichtig, dass wir unsere Bitten in Übereinstimmung bringen mit dem, was der Wille Gottes ist. Und das ist Arbeit. Das ist geistliche Arbeit. Es ist nicht einfach, wir setzen uns hin, machen stille Zeit und dann fangen wir an, einfach sozusagen unsere Bitten zu formulieren, sondern dazu gehört ein Prozess, in dem wir ständig mit Gott unser Leben und unsere Wünsche in Übereinstimmung bringen. Das heißt, zu überlegen, Herr, was ist eigentlich dein Wille? Ist das überhaupt dein Wille, was ich wünsche? Das bedeutet, dass wir viel mehr nach dem Willen Gottes fragen, bevor wir bitten. Nicht so sehr nur bitten und dann irgendwie schauen, na ja, wenn es erfüllt wird, war es eh der Wille des Herrn und wenn nicht, dann wird es eh nicht passieren. Nein, Jesus möchte, dass wir nach seinem Willen fragen und aus dem heraus, was sein auf seinem Herzen ist, dass wir dann beten. Und das ist ein Prozess, ihr Lieben. Das geht unser ganzes Leben hindurch. Je besser ihn wir kennenlernen, umso mehr wissen wir, was auf seinem Herzen ist. Umso mehr können wir unsere Bitten in Übereinstimmung bringen mit ihm. Und das macht ihm Freude. Das ist es, worum es geht. Zu lernen, in Übereinstimmung mit ihm zu beten. Nun, vom Text her ist es ja so, dass Jesus, wie er diese Bitte hört, Herr, wir wollen, dass du tust, was wir dich bitten, dass er jetzt nicht gleich etwas dagegen spricht, sondern er sagt, na, was wollt ihr denn? Er wehrt das gar nicht zuerst einmal ab, ja? Und was ist euer Begehren? Und dann kommt diese Bitte, sie sprachen aber zu ihm, Herr, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Nun, eine bescheidere Bitte gibt's ja nicht, ne? Als eine solche Bitte. Nun, es ist hier deutlich etwas ausgesprochen, was im Zusammenhang mit dem, wie die Jünger Jesus verstanden haben, zu der damaligen Zeit in dieser Situation wichtig ist. Das Sitzen zur Rechten und zur Linken ist ja so zu verstehen, die Jünger waren sicher der Meinung und haben sicher geglaubt, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, um nach Jerusalem zu gehen und dort den Thron des König Davids zu besteigen, so wie es für den Messias verkündigt ist, dass er dann die Feinde Israels besiegt und dass er dann eine Regentschaft ausübt. Er wird sich dann auf den Thron setzen, das ist der Thron Davids, und wird dann von Jerusalem aus Israel und die ganze Welt beherrschen. Und in diesem Zusammenhang wollen sich diese beiden Jünger hier eine Position sozusagen gleich im Vorhinein reservieren lassen und sagen, Herr, wir möchten in dieser Hierarchie, die du dann aufbaust, gleich an zweiter Stelle stehen. Du bist eh der Erste, das ist eh beschrieben, aber links und rechts von dir, das ist die nächste sozusagen Stufe, die zweite Ebene der Regierung, dort möchten wir sein und von dort aus sozusagen mit dir zusammen zu regieren. Und jetzt ist die Antwort Jesu, die ist wirklich wunderbar. Und sie sagt auch wieder vieles. Ich möchte nur eben so Schlaglichter da hineinsetzen, wie Jesus sozusagen jetzt reagiert. Jesus macht zwei Dinge. Er rückt die Bitte der beiden Jünger zurecht. Ich sage gleich wie. Und dann nützt er die Gelegenheit. Das ist typisch Jesus, ja. Die Gelegenheit des Themas, um das es gerade geht. Das haben ja die Jünger aufgebracht, das Thema, nicht Jesus. Er benutzt das, um etwas ganz Entscheidendes über das Reich Gottes zu sagen. Und er sagt zunächst einmal, und das ist ein Satz, der muss durch und durch gehen, wenn man ihn so hört, wie Jesus hier auf die beiden Jünger reagiert. Und er sagt zu ihnen, ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Wie ich mich vorbereitet habe auf diesen Gottesdienst, ist mir dieser Satz wirklich sehr bewusst geworden, wie vielleicht noch nie so in diesem, also in meinem Leben. Ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Ich habe das so noch nicht so wirklich nachgedacht. Es ist tatsächlich so, manchmal beten wir etwas und wir wissen gar nicht, warum wir beten. Und Jesus muss uns sagen, ihr wisst nicht, warum ihr betet. Das heißt, ihr seid euch nicht bewusst, welche Konsequenzen euer Gebet hat, zum Beispiel, wenn ich es erfüllen würde, zum Beispiel. Ja. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Jesus dann auch zu mir vielleicht gesagt hat, ich habe es nur nicht so gehört, du weißt nicht, warum du bittest. Und dieses, du weißt nicht, worum du bittest, das hat ja auch wieder verschiedene Nuancen, die hier sozusagen zum Ausdruck kommen. Und Jesus macht das ja auch deutlich in dem weiteren Verlauf seiner Antworten, die er gibt, wo er zum Beispiel sagt, ihr wisst nicht, worum ihr bittet, dann kommt der nächste Satz, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken muss, und könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Und damit weist Jesus hin auf seinen Tod. Der Kelch mit dem Blut, ja, vom Abendmahl, ist ein Hinweis auf seinen gewaltsamen Tod. Und darum ist auch die Taufe, die wird ja auch benannt, eine Taufe in den Tod, hat wieder mit dem Tod zu tun. Also Jesus sagt, seid ihr bereit, dasselbe Schicksal auf euch zu nehmen, das ich tragen werde, nämlich zu sterben, buchstäblich, körperlich zu sterben. Und damit sagt Jesus, es könnte sein, er sagt das ja nicht so ganz, gibt es ja eine Frage hinein, aber er sagt das irgendwie so, es könnte sein, dass diejenigen, die auf dem Thron sitzen werden, werden Märtyrer sein. Er sagt es nicht, sie werden es sein. Er sagt nur, das könnte eine Voraussetzung sein. Würdet ihr auch diese Voraussetzung sozusagen in Kauf nehmen? Dass er sagt, ja, wir sterben um deinetwillen. Und das sozusagen eine Voraussetzung wäre, um auf den beiden Thronen zu sitzen. Er sagt ja nicht, wenn ihr das tut, dann werdet ihr auf den Thronen sitzen. Sondern er sagt nur einmal, es könnten Voraussetzungen von euch erwartet werden. Es könnten Folgen erwartet werden, die ihr vielleicht gar nicht bedenkt im Moment. Umso überraschender die Antwort. Die Jünger sagen, ja, das können wir. Das ist erstaunlich. Und zwar ist es deswegen auch erstaunlich, weil sie ganz sicher zu diesem Zeitpunkt gewusst haben, was Jesus damit meint. Unmittelbar vor dieser Stelle ist die dritte Leidensankündigung. Nach dieser Leidensankündigung kommt dieses Gespräch direkt. Also wo Jesus das dritte Mal sagt, ich muss nach Jerusalem, ich muss dort den Heiden überliefert werden, ich muss getötet werden und so weiter und so weiter. Und sie wussten genau, von welchem Kelch Jesus spricht und von welcher Taufe. Denn das kommt jetzt und sofort nach. Und sie sagen, ja, wir können das. Wir sind bereit, in den Tod zu gehen. Wow. Das ist einmal was. Ihr Lieben, Jesus lehnt das nicht ab, was die Jünger hier sagen, sondern, es ist erstaunlich, wie er jetzt weiter reagiert, er gibt ihnen jetzt eine Prophetie. Er sagt, ihr habt recht, das wird passieren. Aber nicht, weil ihr euch sozusagen da freiwillig in den Tod gebt, so wie ich, sondern euch wird das Leben genommen werden. So in diesem Sinne, ihr werdet die Taufe haben und ihr werdet in diese Situation hineinkommen, wo ihr euer Leben verlieren werdet. Aber dann redet Jesus weiter und ich sage es jetzt mit meinen Worten, aber das ist noch nicht, wenn ihr einmal sterben werdet um meinetwillen, die Berechtigung dafür, dass ihr auf den Thronen sitzt. Er sagt nur, Jesus, das könnte eine Konsequenz sein für diejenigen, die einmal auf den Thron sitzen. Wärt ihr auch dazu bereit? Sie sagen ja. Aber dann sagt Jesus, das ist noch nicht die letzte Voraussetzung dafür, zu bestimmen, wer auf dem Thronen sitzt. Und dann sagt er, wer auf diesen beiden Thronen sitzt, und er streitet gar nicht ab, dass es diese beiden Thronen geben wird, ja, sagt er, das ist etwas, was allein der Vater im Himmel entscheidet. Und er gibt es denen, diese Throne, für die er sie zubereitet hat. Das ist eine ganz wichtige Aussage, auch im Zusammenhang mit Gebet, ihr Lieben. Wer entscheidet, wer auf diesen Thronen sitzen wird? Nicht diejenigen, die einmal darauf sitzen werden, auch nicht deswegen werden sie dort sitzen, weil sie darum gebeten haben, sondern weil sie dafür erwählt wurden. Da kommen wir wieder in ein Thema hinein, das für uns ganz wichtig ist, aber das, wo wir viele Dinge offen lassen müssen. Dieses ganze Thema Erwählung ist ein riesiges Thema. Ich will da jetzt nicht hineingehen, aber das kommt hier hervor. Es gibt offenbar, ihr Lieben, Entscheidungen, die Gott getroffen hat, die wir durch unsere Gebete nicht verändern können. Wir können Gott nicht von seinen Entscheidungen, die er sozusagen getroffen hat, davon abhalten, dass er seine Entscheidungen durchführt. Bei manchen, vielleicht bei anderen schon. Aber es gibt ganz gewisse Dinge, wo Jesus sagt, das ist vom Vater bestimmt oder das ist von ihm bestimmt. Und es geht jetzt nicht darum, ihn zu überreden, dass er das verändert und dass er jetzt uns diesen Thron gibt, in diesem Fall, statt anderen, sondern dass wir einstimmen in seine Erwählung. Dass wir einstimmen in das, was er entschieden hat. Und ich denke mir, das ist etwas, was für uns auch von einer großen Bedeutung ist, dass wir anfangen zu lernen, einzustimmen in das, was Jesus bestimmt hat. Jetzt könnte jemand auf den Gedanken kommen und sagen, ja, wozu bitten wir dann überhaupt, wenn er schon vorher bestimmt ist? Wenn Jesus er hatte schon vorher bestimmt, wer auf diesen Thronen sitzen will, wird. Sicher schon bevor die überhaupt geboren worden sind. Jesus weiß es schon, es ist vorher. Und es könnte sein, ja, was macht denn das dann für einen Sinn, wenn wir bitten? Ihr Lieben, das Bitten hat folgenden Sinn. Es gibt ein Wort im Jakobusbrief, wo es heißt, ihr empfangt nicht, weil ihr nicht bittet. Das heißt, auch das, was der Herr vorbereitet hat, das hat er schon vorbereitet, uns zu geben, will er beten sein. Wir können nicht einfach sagen, Herr, wir brauchen nicht mehr bitten, dein Wille geschehe, fertig, aus. Wird eh alles so passieren, wie du möchtest, sondern Gott möchte, dass wir nach seinem Willen suchen, dass wir diesen seinen Willen ihm gegenüber äußern, dass wir übereinstimmen und dann das erbitten. Und vielleicht kommt manches, was er vorgehabt hat, für uns gar nicht durch, weil wir ihn nicht bitten, obwohl er es schon wollte. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das Bittgebet bringt das zum Durchbruch, was Gott schon vorher vorbereitet hat. Das ist ein wichtiger Gedanke. Wir müssen mit unseren Bitten nicht erst Gott aufmerksam machen auf gewisse Dinge. Das ist das, was Jesus bezeichnet als das Plappern wie die Heiden, dieses Gebet, ja, wo er sagt, plappert nicht wie die Heiden, denn sie glauben, wenn sie viele Worte machen, dann werden sie erhört. Euer Vater im Himmel weiß ja schon, bevor ihr bittet, worum ihr bedürft. Und weil er schon vorher weiß, heißt es nicht, wir brauchen nicht mehr beten, sondern wir sollen beten. Wir sollen darum bitten. Aber nicht in dem Sinne, dass wir ihn überreden, unbedingt unseren Willen zu erfüllen, sondern dass das durchbricht, was er für uns vorbereitet hat. Deswegen, wenn wir nicht bitten, werden wir nicht empfangen. Darum bittet, so wird euch gegeben. Das, was Gott schon vorbereitet hat, das ist etwas ganz Tolles. Und das bedeutet auch, dass Gott uns nicht etwas geben wird, was gar nicht gut ist für uns. Und wenn unsere Bitten nicht gut sind, aus der Perspektive Gottes heraus, dann wird er sie nicht erfüllen. weil er besser weiß, was für mich gut ist und was für den anderen gut ist und diese Dinge erfüllen wird, die in Übereinstimmung stehen mit ihm. Das ist eine herrliche Korrektur für meine Bittgebete. Weil manchmal weiß ich nicht, was ich bitte, worum ich bitte. Weiß ich nicht, was für Konsequenzen das hat, was ich da jetzt ausspreche, aber Gott weiß es. Und er erfüllt nur das, was in Übereinstimmung steht mit seinem Willen. Also das ist etwas ganz Kostbares, was Jesus hier da den Jüngern zum Ausdruck bringt und sagt, ihr könnt nicht um etwas bitten, was der Herr allein entschieden hat, was er tun wird. Also, das ist die Korrektur auch für unser Gebet, ja? Es ist der Wille des Herrn, der durchbrechen soll. Und nicht mein Wille, ob ich da oder dort nun auf einem Thron sitzen möchte. Und ihr Lieben, nun geht die Geschichte weiter. Die anderen Apostel, die sind jetzt aufmerksam geworden. Die haben das zugehört, was die da verhandelt haben miteinander. Die beiden Apostel mit Jesus, dass sie da über den Rang im messianischen Friedensreich verhandeln. Und es heißt, und als sie das hörten, wurden sie unwillig. Das offenbart auch ihr Herz. Ihr Lieben, im Grunde genommen haben die 10 genauso gedacht wie die 2, nur haben sie es nicht ausgesprochen. Sie waren eifersüchtig. Was fällt euch denn ein? Wir sind auch noch da. Wir haben auch einen Anspruch auf diese Throne, ja? Da steckt natürlich als Haltung dahinter. Also Gott offenbart wunderbar auf diese Art und Weise, was sozusagen in den Herzen der Menschen ist. Wir wollen gerne Jesus dazu überreden, dass er das tut, was wir wollen. Ihr Lieben, das ist öfters der Fall, als wir denken. Und da braucht es Licht. Das ist Gebetslernen. Also das Gebeten muss auch gelernt werden. Dass wir es lernen, mehr und mehr umzupolen, unsere Gebete. Auf das hin auszurichten, wo wir erkennen, was sein Wille ist. Und wir auch zur Kenntnis nehmen, wenn er einmal unsere Bitte nicht erfüllt, obwohl wir so sehr uns daran gehängt haben, auch unter dem Eindruck, Gott weiß, was ist richtig und gut für uns. Und manchmal muss er sagen Nein. Dann ist es etwas Wunderbares. Und aus dem Nein lernen wir wieder etwas über seinen Willen. Also das ist ein immer weitergehender Prozess, in dem wir drinnen stehen. Und den sollten wir nie aufhören. Und nun, ihr Lieben, Jesus nimmt nun diese Situation, die da entstanden ist, mit dieser Fragestellung zum Anlass. Das ist so herrlich. Jesus nimmt immer so Situationen zum Anlass, wo er dann etwas Grundsätzliches sagen möchte. So wie wenn er sagen würde jetzt, na übrigens, wenn wir schon bei diesem Thema sind, jetzt sage ich euch etwas, was für das Reich Gottes und für die Wertigkeiten im Reich Gottes wichtig ist. Es ging um die Rangordnung, es geht ums Herrschen, es geht ums Regieren. Und da greift Jesus jetzt auf und sagt, ich stelle euch jetzt einmal 2 Dinge gegenüber. Da ist das Reich dieser Welt und da ist mein Reich, das Reich Gottes. Und da herrschen ganz verschiedene Wertordnungen. Das, was ihr jetzt erbeten habt oder was in eurem Herzen ist, das entspringt dem Denken dieser Welt, dem Reich und den Systemen, die in dieser Welt herrschen. Aber so soll es unter euch nicht sein, sagt Jesus. So soll es unter euch nicht sein wie in dieser Welt. Denn in dieser Welt, worum geht's da? Ums Herrschen. Da gibt es ein Oben, da gibt es ein Unten. Da gibt es solche, die anschaffen und andere, die gehorchen. Da gibt es solche, die ihren Willen durchdrücken wollen und andere, die unterjocht werden und an denen Gewalt ausgeübt wird, wie Jesus hier sagt. Das ist das Normale in der Welt. Das sieht man am deutlichsten bei den Herrschern dieser Welt. Aber das ist nicht begrenzt auf die Herrscher. Das ist ein Weltsystem, wo wir überall, wo es nur möglich ist, andere sozusagen in einer gewissen Weise unterdrücken. Das ist wieder sehr extrem ausgedrückt, aber da gibt es ja viele verschiedene Formen, wie wir das oft tun. Sich durchsetzen, kann man am einfachsten sagen. Dieser Wunsch, sich durchzusetzen, das ist ein Wunsch, der im System dieser Welt sozusagen begründet ist. Man will über den anderen herrschen, in welcher Form man das tut, mit Manipulation oder mit Selbstgerechtigkeit oder was auch immer. Da gibt es so viele Dinge. Das ist das System in der Welt. Und Jesus sagt, so soll es bei euch nicht sein. Denn wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, der soll euer Sklave sein, sagt Jesus. Und ihr Lieben, jetzt stellt er das System dieser Welt komplett auf den Kopf. Und wir müssen anfangen, neu die Worte zu definieren. Wenn wir in der Welt sagen, groß, dann meinen wir Positionen, dann nennen wir eine Haltung, die mehr zu sagen hat als andere. Ein Großer in dieser Welt, der einen großen Einfluss hat, der mehr zu sagen hat, der regiert, der herrscht, was auch immer. Und Jesus dreht das auf den Kopf. Er sagt, wenn jemand groß sein will, der sei euer Diener. Und jetzt redet er nicht von einer weltlichen Größe, sondern von einer geistlichen Größe. Und die geistliche Größe, die er von uns möchte, steht diametral entgegengesetzt zu der weltlichen Größe. Und die geistliche Größe, die er meint, die ist nicht verbunden mit einer Position. Es gibt auch im Reich Gottes verschiedene Dienste und Leiterschaftsdienste. Aber Jesus sagt, ganz egal in welcher Funktion du im Reich Gottes bist, ob du jetzt ein Leiter bist oder eben nicht, das, was wichtig ist, ist die Haltung, die in dir ist, sei es Leiter oder nicht Leiter. Du bist immer berufen, ein Diener zu sein. Und das ist nicht nur eine Aussage über die Leiter, sondern es ist auch eine Aussage über jeden im Reich Gottes. Das ist der Unterschied. Da ist das nicht so. Die geistliche Größe ist nicht, da ist jemand oben und da ist jemand unten. Die geistliche Größe, die Jesus im Reich Gottes sozusagen hervorbringen möchte, ist eine geistliche Größe, die sich darauf bezieht, dass in jedem einzelnen Menschen ein Geist des Dienens hervorgebracht wird durch den Heiligen Geist. Und der Geist des Dienens sagt, dass nicht ich mit meinen Wünschen und Bedürfnissen im Mittelpunkt stehe. Das ist eine Haltung. Ob ich nun ein Leiter bin oder nicht Leiter bin, ist ganz wurscht. Das ist grundsätzlich das Wesen des Reiches Gottes. Dass nicht ich im Mittelpunkt stehe, sondern er, Jesus und die anderen, denen ich diene. Und ihr Lieben, das gibt ganz andere Antworten auf die Fragen, wie wir im Reich Gottes miteinander umgehen. Und zu diesem Thema Dienen, ja, da könnte man viele Predigten füllen, ja. Was ich heute nur noch dazufügen möchte, ist Folgendes. Das Dienen im Reich Gottes ist nicht, das möchte ich jetzt bewusst sagen, weil das liegt mir sehr am Herzen, das zu betonen. Das Dienen im Reich Gottes ist nicht ein allgemeines Prinzip im Reich Gottes. Also Hauptsache du dienst. Wie du dienst und in welcher Form, das ist nicht so wichtig. Hauptsache du dienst. Dann macht man das Dienen zu einer Sache, die nach gewissen Regeln, die man sich dann aufstellt, wenn du ein Diener im Reich Gottes sein willst, dann musst du das tun und das tun und das tun und das tun und so weiter. Und baut wieder ein System auf. Das Dienen im Reich Gottes ist kein System. Das Dienen im Reich Gottes ist ausgerichtet auf eine Person. Und das kann ich nicht genug oft sagen und mir sagen in erster Linie. Das heißt, der Maßstab für mein Dienen ist nicht eine sachliche Überlegung, sondern der Maßstab für mein Dienen im Reich Gottes ist immer Jesus. Er ist das Urbild des Dienens. Er ist die Quelle, aus dem das Dienst, an anderen Menschen herausfließt. An ihm orientiert sich unser Dienen. Wenn ich also den Menschen um mich herum dienen will, wenn ich sage, ich möchte ein Diener sein, dann schaue ich zuerst zu Jesus. Nicht zu den Menschen, denen ich dienen, die muss ich natürlich auch im Blick haben. Aber der Maßstab ist nicht, was dieser Mensch jetzt da an Erwartungen an mich hat, welche Bedürfnisse er hat, welche Wünsche er hat. Und jetzt komme ich und sage, ich bin ein Diener im Reich Gottes, ich muss schauen, dass ich alle seine Erwartungen oder Bedürfnisse erfülle. Das ist nicht Dienen. Dienen ist nicht, hat den Maßstab nicht im Menschen, im anderen Menschen. Dass ich sage, ich schaue jetzt auf diesen anderen und das, was ich an ihm sehe, an Bedürfnissen, an Erwartungen und so weiter, das ist für mich der Maßstab, dass ich jetzt verpflichtet bin, von Jesus her, diese Wünsche, diese Vorstellungen und Erwartungen zu erfüllen. Der Maßstab für mein Dienen bin auch nicht ich selber. Indem ich sage, na gut, was halte denn ich für gut und für richtig, dass ich jetzt dem anderen diene oder helfe oder unterstütze oder fördere und so weiter. Dass ich überlege, was ist gut für den anderen? Was ist für den anderen zum Segen? Der Maßstab, den wir lernen müssen, das ist wieder ein Lernprozess, da kommen wir unser ganzes Leben nicht heraus. Der Maßstab ist Jesus. Das heißt, was ist aus der Perspektive Jesus für ihn gut? Das ist ein ganz anderes Denken wieder. Das Dienen orientiert sich nicht an einer Regel, sondern einer Person. Deswegen kann man es nicht einkasteln. Ein Diener im Reich Gottes schaut so und so und so aus und macht das und das und das. Ein Diener im Reich Gottes ist der, der so ganz eng mit Jesus verbunden ist, dass er von Jesus her die Sehnsucht hat zu erkennen, zu erfahren, wie kann ich aus deiner Perspektive diesem meinem Bruder ein Segen sein. Das ist Dienen. Wie kann ich ein Segen sein für den anderen? Nicht, wie kann ich seine Bedürfnisse erfüllen. Segen heißt, dass etwas von Gott kommen muss. Ich kann nicht selber über Segen entscheiden. Wenn ich sage, ich will meinem Bruder ein Segen sein, muss ich sagen, Herr, was segnet ihn denn? Was braucht er denn jetzt in seiner Situation? Und das zu lernen, mehr und mehr solche Fragen zu stellen, das ist sozusagen das, was im Reich Gottes wichtig ist. Wisst ihr, im Reich Gottes funktionieren die Dinge nicht immer nach Regeln. Im Reich Gottes gibt es immer eine Person, die im Mittelpunkt steht. Und diese Person, die im Mittelpunkt steht, die soll mich leiten durch seinen Heiligen Geist, wie wir anderen dienen. Und manchmal heißt dann das Dienen ein Nein sagen zu gewissen Erwartungen. Und manchmal heißt es, ich muss das größte Opfer bringen. Aber das sagt Jesus. Das ist nicht vorgegeben. Das ist von jedem Fall anders. Deswegen achtet darauf, dass wir nicht Regeln aufstellen. Ja, wenn du ein Diener im Reich Gottes sein willst, dann müsstest du eigentlich das tun. Wir müssen den Herrn wirklich bestürmen und fragen. Ihr Lieben, das ist ja in der Ehe in ganz besonderer Weise ein Thema. Bei Ehepartnern. Wenn sie sind berufen, einander zu dienen. Ihr Lieben, wirklich alle beide. Nicht nur einer dem anderen, ja? Nicht nur die Frau dem Mann, meine ich. Wir sind berufen, einander zu dienen. Und wenn wir nun dem Ehepartner in der Weise dienen, dass wir sagen, ich im Reich Gottes dem Ehepartner zu dienen, würde bedeuten, dass ich eben alle seine Wünsche und alle seine Erwartungen erfülle. Das ist nicht geistlich, ihr Lieben. Wenn ich meinem Ehepartner ein Segen sein will und ihm dienen will, dann muss ich den Herrn fragen und sagen, Herr, was ist denn für meinen Ehepartner das Beste? Und manchmal heißt es, ich muss mich ganz zurücknehmen. Ich muss etwas opfern. Ich muss etwas loslassen. Ich muss auch einmal nicht recht haben und so weiter und so weiter. Und manchmal heißt es, das ist ein Bedürfnis, von dem Gott sagt, das ist nicht ein Bedürfnis, das ich, nämlich er, stillen möchte. Also stillst auch du nicht. Ihr Lieben, das sind Dinge, die eingeübt werden müssen und die auch kommuniziert werden dürfen in der Ehe. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, damit wir nicht falsche Bilder bekommen. Ein Diener zu sein, ist nicht ein Waschlappen zu sein. Ist nicht einer, der den Partner auf Händen nur trägt. beidseitig natürlich jetzt wieder, ja? Sondern dienen heißt, ich frage den Herrn, wie kann ich meinem Ehepartner oder meinen Kindern oder wer auch immer ein Segen werden? Und das kann manchmal ein Widerstand sein und das kann manchmal ein großes Opfer bedeuten. In beide Richtungen. Aber Segen, lasst mich das nochmal sagen, kommt immer von oben. Ist nicht meine Überlegung, ist nicht mein Maßstab, ist nicht das, was ich mir denke, sondern Segen kommt vom Herrn. Das heißt, er hat etwas vorbereitet für den anderen und ich bin ein Transporteur. Dienen heißt, ich transportiere seinen Segen zu dem anderen hin. Und ihr Lieben, das geht nicht nach Regeln. Da können wir nicht Eheregeln aufstellen. Da braucht es enge Gemeinschaft mit Jesus. Da braucht es ganz tiefe Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Da machen wir viele Fehler. Da dürfen wir einander um Vergebung bitten. Das ist ein Prozess, der nicht selbstverständlich ist, ja? Und ihr Lieben, lasst mich das zum Schluss sagen. Ich meine wirklich Schluss. Also, dass Jesus hat das genauso gemacht. Ihr Lieben, als er den Jüngern antwortet, sagt er, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich bedienen lasse, so wie die Herrscher, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld zur Vergebung der Sünden für viele. Das ist jetzt ein Thema des Kreuzes, das brauche ich jetzt nicht erwähnen, das, was er damit erreicht hat. Aber was ich sagen möchte ist, Jesus sagt damit den Jüngern auch Folgendes. Er sagt, wenn ich für euch das Beste will, wenn ich euch dienen möchte, dann werde ich jetzt nicht euren Willen erfüllen. Denn ihr erwartet, dass ich nach Jerusalem gehe und auf den Königsthron steige. Aber ich werde eure Erwartungen nicht erfüllen, sondern ich gehe ans Kreuz. Und dort kann ich am besten euch zum Segen werden. Durch dieses riesige Opfer, das ich bringe, werde ich für euch zum Segen. Das heißt, er hat ganz klar den Wunsch der Jünger abgelehnt, die gesagt haben, Herr, du gehst ja sowieso jetzt nach Jerusalem, du wirst auf den Thron steigen und dann bitte wollen wir auch auf die Throne steigen. Das ist der Hintergrund. Und Jesus sagt, nein. Diesen Wunsch werde ich euch nicht erfüllen, sondern ich werde noch etwas Besseres für euch tun, was für euch wirklich richtig ist und wichtig ist in dieser Situation. Das ist meine Hingabe in den Tod. Das hat Jesus sozusagen vorgelebt. Also, wenn wir dienen wollen, müssen wir Jesus studieren. Er ist das Vorbild für Dienst. Und wir müssen vom Heiligen Geist uns führen lassen, wie er uns dienen möchte. Amen. Herr Jesus, wir sind von Herzen dankbar, dass du uns ein so großes Vorbild bist im Dienen. Und wir danken dir, dass wir immer und immer wieder von dir lernen dürfen, wie wir beten, wie wir dienen. Herr, wir wollen da nicht einfach nach einem Schema unser Leben gestalten, sondern aus der Gemeinschaft mit dir. Aus dem, wie du uns lehrst, durch dein Wort und durch den Heiligen Geist. Und darum bitte ich dich, dass du uns hilfst, dass wir zu solchen Dienern werden, die dir Ehre machen, die das Beste für den anderen suchen. Und das ist das, was du für den anderen aus deiner Perspektive als gut und richtig und hilfreich erachtest. Hilf uns, auf diesem Weg zu gehen. Lasst uns einen Moment der Stille nehmen, wo wir dieses Thema ein bisschen in uns wirken lassen. Und was immer euch jetzt angesprochen hat in eurem Herzen, ein Punkt vielleicht, dann antwortet gleich dem Herrn. An welcher Stelle das jetzt auch immer war. Dann macht etwas fest oder bittet um Vergebung, wenn euch irgendetwas hochgekommen ist oder wahrgenommen habt. Dann nehmen wir gleich uns die Zeit, zu antworten ihm, was immer es ist. Nicht laut, sondern jetzt in der Stille. Machen wir einige Augenblicke Stille. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir bei dir in der Schule sein dürfen, in der Schule deines Heiligen Geistes. Und Herr, Apostel Paulus hat gesagt, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, aber der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Das ergreifen wir jetzt. Herr, wir wissen oft nicht, wie wir beten sollen. Wir können auch unsere Gebete manchmal nicht richtig einschätzen. Und manchmal sagst du vielleicht zu uns, du weißt gar nicht, worum du bittest. Aber das alles dient dazu, dass wir sensibler werden in unserem persönlichen Leben im Zusammenhang mit Gebet und Begegnung mit dir und macht uns die Notwendigkeit noch viel deutlicher, total abhängig von dir zu sein. Amen.